Deutschlandfunk, der Tag.
Es ist übrigens nicht verboten, neben dem Bezug von BAföG übrigens auch bei den Studentinnen und Studenten, die kein BAföG beziehen, nebenbei auch noch zu jobben.
Mit der Aussage hat sich Forschungsministerin Dorothee Bär wahrscheinlich nicht besonders beliebt gemacht bei Studierenden. Denn ganz viele von denen arbeiten natürlich längst. Zum Beispiel mit einem Minijob neben dem Studium. Der ist ganz attraktiv für Studis, Rentner und Schüler und andere, weil man da nebenbei Geld verdienen kann, ohne Steuern und Sozialabgaben zu zahlen. Und viele Arbeitgeber, zum Beispiel in der Gastro, die finden das auch super, weil sie dadurch ziemlich unbürokratisch und flexibel, wann immer sie das brauchen, mal noch ein paar Leute zum Beispiel als Kellner oder für die Eistheke einstellen können. Und deshalb sorgt der Vorschlag zur faktischen Abschaffung der Minijobs für große Diskussionen.
Ich finde auch die Abschaffung der Minijobs richtig. Das ist am Ende eine Altersarmutsfalle, insbesondere für Frauen.
Wir haben von Anfang an gefordert, dass Minijobs in versicherungspflichtige Jobverhältnisse überführt werden.
Auch wer einen Minijob hat, finde ich, muss für die Rente vorsorgen.
Vielen Rentnern und Studenten würde eine wichtige Möglichkeit genommen, um besser über die Runden zu kommen.
Bei Minijobs sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und dass man nicht einen Schaden anrichtet, den man dann nach einem Jahr wieder korrigieren muss.
Soweit schon mal ein erstes Mini-Stimmungsbild zu den Minijobs. Grüne, Linke, CDU, AfD und CSU haben wir gehört. Und wir gehen gleich ins Detail. Was spricht für und was spricht gegen die von der Rentenkommission vorgeschlagene Reform der Minijobs? Und der russische Krieg gegen die Ukraine, der kommt immer mehr im Leben der Menschen in Russland an. Augen und Ohren verschließen, das wird immer schwieriger, denn Russland hat Treibstoffmangel. Was das bedeutet, auch darum geht es in dieser Folge von der Tag am 29. Juni 2026. Ich bin Josephine Schulz. Hi.
Ich will es so sagen, die Ergebnisse dieser Kommission sind wirklich weitreichende Reformvorschläge zur dauerhaften Stabilisierung unserer Alterssicherungssysteme. Und ich möchte, dass wir sie in vollem Umfang umsetzen. Dies ist ein großer Schritt, wenn wir ihn denn hier im Deutschen Bundestag gemeinsam zum Jahresende verabreden und verabschieden sollten.
Da hört man schon ein bisschen die Sorge des Kanzlers raus. Jetzt bloß nicht anfangen, die vielen Vorschläge zur Rente wieder so lange zu zerreden, bis nichts von dem Paket übrig bleibt, das die Rentenkommission kürzlich vorgestellt hat. Haben wir auch darüber berichtet hier. Sehen einige auch anders natürlich. Ein Hauptkritikpunkt ist, dass das besonders für nicht so wohlhabende Menschen ein schlechtes Paket wäre und dass wir weiter auf mehr Altersarmut zusteuern. Aber so ganz insgesamt ist die Debatte schon eher so, dass nicht alles sofort in Grund und Boden verurteilt wurde. Einige Punkte gibt es aber doch, an denen sich Interessengruppen stören. Und dazu gehört das Thema Minijobs. Auf die sollen künftig ganz regulär Sozialabgaben von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt werden, also auch Rentenbeiträge. Und da sagt der Verband des Gastgewerbes, aber auch andere, wie Interessenverbände aus der Landwirtschaft zum Beispiel, das sei eine Abschaffung der Minijobs und ohne Minijobber können sie nicht arbeiten. Und auch das Studierendenwerk sagt, Studenten brauchen diese Minijobs. Bevor wir da in die Argumente reingehen, nochmal eine kurze Zusammenfassung, was ist eigentlich die rechtliche Besonderheit von einem Minijob? Also, da darf man Stand jetzt nur bis zu 603 Euro im Monat verdienen. Wenn man zum Mindestlohn arbeitet, sind das ungefähr 43 Stunden im Monat. Und das Besondere sind vor allem die Steuern und Sozialabgaben. Bei einem normalen Job ist das ja so, da müssen roundabout 14,5% Krankenversicherung, 18,5% Rente und dann noch Pflegeversicherung abgeführt werden. Und das teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte. Und dann kommen natürlich noch die Steuern dazu. Bei den Minijobs ist das anders. Da zahlt in der Regel nur der Arbeitgeber Sozialabgaben und zwar so Pauschalbeiträge für Rente und Krankenversicherung, 13% Krankenversicherung, 15% Rente und dann in der Regel pauschal 2% Steuern. Und der Arbeitnehmer, der zahlt nichts, beziehungsweise er kann einen kleinen Rentenbeitrag von 3,6% zahlen. Er kann aber auch sagen, das mache ich nicht. Also meistens ist für den Arbeitnehmer bei Minijobs brutto gleich netto, während die Arbeitgeber auf die 603 Euro Lohn nochmal ungefähr 30%, also etwas mehr als 180 Euro obendrauf zahlen. So, und jetzt schlägt die Rentenkommission vor, diese Besonderheiten mit Blick auf Steuern und Sozialabgaben für Minijobs abzuschaffen. Wir wollen jetzt mal die Argumente genau durchgehen. Welche Folgen hätte das? Was spricht dafür und was dagegen? Und zwar mit Enzo Weber. Er ist Ökonom, Professor und Forschungsbereichsleiter am IAB. Das ist das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und das ist die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Herr Weber, Um die Besonderheit der Minijobs zu verstehen, muss man sich, glaube ich, nochmal zurückversetzen, warum die überhaupt vor 20 Jahren im Zuge der Hartz-Reformen eingeführt wurden. Können Sie das nochmal erklären? Was war die Idee dahinter?
Also Minijobs, die wollten eigentlich mal wirklich gute Erwerbsanreize auch bei niedrigen Einkommen schaffen und die wollten eine ganz einfache, flexible Beschäftigungsmöglichkeit schaffen. Also die Idee, die ist absolut richtig und die sollten wir auch ernst nehmen. Aber so wie die Minijobs konkret ausgeformt sind, erreichen sie da leider keinen Erfolg und wir sind mittlerweile in Europa auch fast die Einzigen, die sich so eine Regelung noch leisten.
Und warum hatte man sich damals entschieden, darauf keine Sozialabgaben abzuführen? Oder keine, stimmt ja nicht ganz, vielleicht müssen Sie das auch nochmal erklären, aber deutlich weniger Sozialabgaben.
Also das wurde gemacht in einer Zeit, als man denn überhaupt irgendwie den Arbeitsmarkt in Bewegung bringen wollte und dafür alle möglichen Register gezogen hat. Zum Beispiel auch, naja, wenigstens so einen einfachen Job, den kannst du brutto wie netto haben und der ist ganz flexibel und da sollten die Leute doch schon mal reingehen. Hm. Aber mittlerweile sehen wir einfach, naja, klar ist das attraktiv, brutto für netto zu haben, aber es setzt eben auch diese Grenze in den Weg bei 603 Euro, wo dann viele Menschen nicht mehr rüberkommen wollen. Und so subventionieren wir zweite Geige-Jobs von Ehefrauen, deren Männer eigentlich gut verdienen, statt tatsächlich diejenigen zu entlasten, die ein geringes Einkommen haben und die bessere Erwerbsanreize bräuchten.
Das heißt, Sie würden sagen, die Hoffnung, die man mit der Einführung der Minijobs hatte, die haben sich nicht unbedingt erfüllt. Also, dass dadurch mehr Menschen in Arbeit kommen, dass man Schwarzarbeit stoppt und so weiter.
Die Hoffnungen, die werden sich leider nicht erfüllt haben. Das sehen wir auch ganz deutlich. Also die Brücke von Minijobs dann weiter in den Arbeitsmarkt, in umfangreichere Jobs, die ist ganz, ganz schmal und brüchig. Also da passiert leider nicht viel und allzu oft werden Minijobs sogar als Strohpuppenjobs verwendet, um Schwarzarbeit zu decken. Also man arbeitet eigentlich viel mehr und immer wenn eine Kontrolle kommt, dann ist man halt gerade in den paar Arbeitsstunden, die der offizielle Minijob abdeckt und der so nett steuer- und abgabenfrei ist. Also auch gegen Schwarzarbeit wird das leider keine gute Wirkung haben.
Das, was die Rentenkommission jetzt vorschlägt, wäre das die faktische Abschaffung der Minijobs?
Das, was die Rentenkommission vorschlägt, das habe ich ihr auch so geraten. Und das wäre nicht die Abschaffung der Minijobs, sondern es wäre einfach die Abschaffung von einer Subvention für diese bis zu einer speziellen Einkommensgrenze. Wer nämlich in Zukunft auch 7 Stunden die Woche arbeiten möchte, der kann das tun. Und das werden übrigens ganz schön viele Menschen sein, die das auch nach wie vor tun werden, denn wenn wir mal schauen, wer übt denn Minijobs aus? Das sind ganz oft Studierende, das sind ganz oft Menschen im Rentenalter. Und für die wird sich so viel gar nicht ändern. Denn Studierende, die bleiben normalerweise sowieso unter dem steuerlichen Grundfreibetrag. Das sind mehr als 1.000 Euro im Monat, also die zahlen eh keine Einkommenssteuer. Und Werkstudierende sind sowieso auch von der Krankenpflege- und Arbeitslosenversicherung befreit. Also da kämen nur die Rentenbeiträge auf der Arbeitnehmerseite dazu, die ich auch wirklich für absolut sinnvoll halten würde mit einer frühzeitigen Vorsorge. Und Rentner, die haben jetzt sogar die Aktivrente. Das sind 2.000 Euro. Wer braucht da 603?
Aber aus Sicht der Wirtschaft würde sich ja wahrscheinlich was ändern, oder? Also von denen kommt zumindest Kritik, gerade aus Bereichen wie der Gastronomie. Würde sich für die nicht schon was ändern, weil dadurch einfach Arbeit teurer wird?
Also die Arbeitgeber, die zahlen für Minijobs ganz ordentlich. Die müssen dafür ihre Sozialversicherungsbeiträge zahlen, sogar etwas mehr als sonst. Und die müssen auch noch eine Pauschalsteuer obendrauf zahlen. Von daher, für die auf der Seite wird es nicht unbedingt teurer. Aber natürlich, bei den Arbeitnehmern, da fallen dann vor allem die Rentenbeiträge an. Das war ja auch Sinn. Deswegen wollte es ja die Rentenkommission auch haben. Und was die Arbeitgeber vor allem immer sagen ist, Minijobs, die sind einfach und flexibel. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen es nicht nur billiger, wir brauchen es einfach und flexibel. Und das sollten wir schon mal ernst nehmen. Denn wenn die Wirtschaft uns sagt, die Minijobs sind einfach und flexibel, was heißt das denn für den Rest der Beschäftigung? Ist die dann kompliziert und unflexibel? Und wenn das so ist, dann sollten wir das dringend mal ändern. Also bei anderen Jobs müssen Arbeitgeber zum Beispiel zu Dutzenden von einzelnen Krankenkassen laufen. Bei Minijobs gibt es die Minijobzentrale, also da kann man sich auch echt mal ein Beispiel dran nehmen.
Aber das heißt nochmal zum Verständnis, was würde sich denn jetzt für die Wirtschaft ändern, wenn man diesen Vorschlag der Rentenkommission zu den Minijobs umsetzt? Würde es dann weniger einfach, weniger flexibel?
Also die Wirtschaft könnte noch immer dieselben Verträge anbieten und ich sage mal voraus, dass gerade Schüler, Studierende und Rentner diese Jobs auch weiterhin ausüben würden, weil sich auf deren Seite einfach nicht viel ändert. Aber es gibt eine große Gruppe von Menschen, die tatsächlich unter dieser Minijob-Regelung leidet. Und das sind vor allem verheiratete Frauen, die nämlich in der Minijob-Falle hängen bleiben. Also Mann arbeitet Vollzeit, verdient ordentlich und Frau verdient in so einem zweiten Nebenverdienerjob dann eben noch was dazu. Brutto für netto, das lohnt sich so, diese Vorgehensweise. Aber Frau entwickelt sich beruflich nicht weiter. Und das sehen wir dann auch. Die berufliche Entwicklung von Frauen knickt in der Kinderphase ab und erholt sich danach leider allzu oft nicht mehr. Da verlieren wir so richtig viel. Und da verliert übrigens auch die Wirtschaft so richtig viel, nicht nur an Arbeitsstunden, sondern auch an einer Qualität von beruflicher Entwicklung, die eigentlich uns wirklich Fortschritte bringen könnte in der deutschen Wirtschaft.
Was sagen denn die Zahlen, wer diese Minijobs hauptsächlich macht? Weil Sie hatten jetzt erst die eine Gruppe genannt, die Studierenden, die Schüler, die Rentner, die das sozusagen neben ihrer Haupttätigkeit machen und dann aber beispielsweise auch Frauen, die nur das machen. Weiß man, was da so die größten Gruppen sind?
Ja, genau das sind die größten Gruppen und dementsprechend gibt es eigentlich nur zwei Arten von Gruppen. Die einen Gruppen brauchen diese Minijob-Regelung faktisch eigentlich nicht und den anderen Gruppen schadet sie.
Aber wenn wir nochmal auf die gucken, die das als Nebenjob machen, die Studierenden. Interessanterweise kam ja nicht nur Kritik aus der Wirtschaft, sondern auch von Studierendenvertretern, die gesagt haben, dann fallen wahrscheinlich solche Studijobs weg, weil das dann für die Wirtschaft nicht so attraktiv ist oder dann wird sozusagen das Einkommen der Studierenden geringer, wenn sie dafür noch Sozialabgaben zahlen müssen. Was sagen Sie denn dazu?
Also ich glaube, da war man so ein bisschen auf dem Holzweg, weil die Studierenden da befürchtet haben, die Jobs fallen weg und sie haben dann gar keine Möglichkeit mehr, in diese Beschäftigung reinzugehen. Und das ist schon wichtig. Also mittlerweile arbeitet nämlich mehr als die Hälfte der Studierenden neben dem Studium schon übrigens ziemlich oft mittlerweile auch in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Aber ich glaube, man hat da ein bisschen übersehen, dass alles das, was das Minijob-Privileg ausmacht, für Studierende eigentlich sowieso schon gilt. Also Steuerfreiheit, weil man ja sowieso wenig verdient und unterm Grundfreibetrag ist. Freiheit extra von Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungsbeiträgen. Also es fällt tatsächlich nur die Hälfte des Rentenbeitrages zusätzlich noch an. Ansonsten wird sich da nichts ändern. Dementsprechend also diese typischen Studijobs, die wird es auch in Zukunft geben.
Aber gerade die Studierenden oder die, die neben der Rente arbeiten, weil Sie haben es gerade gesagt, also beispielsweise als Studi ist man ja schon über die Uni krankenversichert oder ist als Studi krankenversichert. Wenn ich das jetzt im Minijob auch noch abführen muss, diese Sozialabgaben, dann verliere ich ja was von meinem Einkommen und bin sozusagen doppelt versichert. Wäre das nicht Quatsch?
Sie sind aber als Werkstudent sowieso von diesen Beiträgen befreit. Dafür brauchen Sie keinen Minijob. Dafür sind Sie auch dann befreit, wenn Sie über die Minijobgrenze hinausgehen sollten. Also Werkstudierende haben sogar, einfach weil sie Werkstudierende sind, schon sehr viel bessere Bedingungen, als sie einen Minijob jemals bieten könnte.
Aber das heißt, wenn das Studentenwerk beispielsweise jetzt fordert, nicht nur eine Ausnahme für die Schüler zu machen bei den Minijobs und die da so zu lassen, wie sie jetzt sind, sondern beispielsweise auch für Studierende, da würden Sie sagen, das ist gar nicht nötig oder wäre das sinnvoll?
Nein, das wäre nicht sinnvoll. Das ist auch absolut nicht notwendig. Ich meine, wir führen heute eine Frühstartrente ein, um möglichst frühzeitig irgendwie schon abzusichern. Dann sagen wir aber Studierenden, naja, wenn ihr arbeitet, da ist die Rente völlig egal. Sobald ihr aber euren Abschluss habt, dann sagen wir euch, boah, da ist die Rente plötzlich total wichtig. Das ist total widersinnig. Also Studierendenjobs, die wird es auch in Zukunft geben, die brauchen die Minijob-Regelung nicht. Und da brauchen wir auch keine extra Ausnahme dafür. Sondern das wird weiter funktionieren. Und ich bin dafür, diese Minijob-Subvention wegzunehmen. Vor allem deswegen, damit wir nicht mehr massenweise diese abknickende berufliche Entwicklung von Frauen bekommen, denen wir ja sagen, hey, ihr arbeitet möglichst wenig und ihr seid komplett steuer- und abgabenfrei. Das ist wirklich was, das sollte man sich heute nicht mehr leisten.
Weiß man, gibt es dazu Zahlen, wie sehr Minijobs mit Altersarmut einhergehen?
Also Minijobs haben etliche Nachteile, die blockieren die berufliche Entwicklung. In Minijobs gibt es niedrigere Löhne, in Minijobs gibt es schlechtere Arbeitsbedingungen und es gibt eben auch geringere soziale Absicherung. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wenn jemand sein Leben lang nur in einem Minijob arbeitet, dann hätte der seine Rente auch dann nicht sichergestellt, wenn man jetzt diesen Job rentenversicherungspflichtig macht. Das ist ganz klar. Sondern der entscheidende Effekt ist, die Hürde muss weg. Also Menschen sollen sich in ganz andere Modelle weiterentwickeln, wo dann eben doch die Absicherung der Rente möglich ist.
Wie wichtig ist das denn für die Rentenkasse, die Minijobber damit einzubeziehen? Weil Sie haben es ja auch gerade gesagt, das Einkommen ist niedrig. Entsprechend sind dann natürlich auch die Rentenbeiträge niedrig in einem Minijob. Macht das so einen großen Unterschied, ob man die einbezieht?
Für die Rentenkasse macht das tatsächlich nicht so einen großen Unterschied, denn ob ich da jetzt noch die Hälfte des Rentenbeitrages bei diesen geringen Verdiensten dann da oben drauf schlage, alleine daraus wird jetzt nicht so furchtbar viel kommen. Aber der große Gewinn eben auch nicht nur für die Minijobbenden, die sich weiterentwickeln können, sondern auch für die Rentenkasse, der kommt dann zustande, wenn Menschen sich sagen, okay, also 7 Arbeitsstunden pro Woche, die sind jetzt nicht mehr so begünstigt, sondern es lohnt sich viel mehr, da auch rauszugehen, die Hürde ist weg und dann landen die vielleicht bei 25 Stunden. Da treten die großen Gewinne ein.
Herr Weber, ich danke Ihnen sehr herzlich.
Gern geschehen.
Lange Schlangen an den Tankstellen, kein Diesel mehr verfügbar oder kein Benzin, steigende Preise. Das haben in letzter Zeit viele Länder erlebt wegen des Irankriegs und der blockierten Straße von Hormus. Und jetzt erlebt das auch Russland. Da hat das aber nichts mit dem Iran zu tun, sondern mit den ukrainischen Angriffen auf kritische Infrastruktur, auch hinter der Grenze, auch auf russischem Gebiet. Und Putin gibt sogar selbst zu, wir haben ein Problem.
Natürlich verursachen diese Angriffe auf unsere Infrastruktureinrichtungen Probleme. Das liegt auf der Hand. Derzeit ist zwar eine gewisse Verknappung zu beobachten, doch diese ist nicht kritisch, wie ich Ihnen gleich erläutern werde. Es gibt mehrere Punkte, die wir angehen müssen. Meine Kollegen und ich haben dies gerade besprochen.
Gut, er sagt, ist alles nicht so schlimm, aber dass er es überhaupt anspricht, zeigt schon, das macht sich bemerkbar. An der Front, weil man da natürlich Nachschub an Treibstoff braucht, aber auch immer mehr im Alltag der Menschen. Was diese Versorgungskrise in Russland bedeutet und wie nervös man jetzt auch in der Regierungspartei Einiges Russland wird, die haben sich nämlich gerade zum großen Kongress getroffen, weil bald wieder gewählt wird, das kann ich alles mit unserer Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt besprechen. Hallo Gesine.
Hallo Josephine.
Putin hat eingestanden, es gibt Probleme mit der Treibstoffversorgung im Land. Das ist ja jetzt auch nicht so üblich, dass Putin Probleme offen eingesteht, ne? Was bedeutet das? Also es klingt ja so, als wäre die Lage doch ziemlich doll und selbst von ihm nicht mehr zu verstecken. Ist das so?
Ja, so kann man das sagen. Also die Probleme sind inzwischen so groß, dass er sie nicht mehr totschweigen kann. Es gibt, das sehen wir ja alle in Social Media oder auch in den Medien, Fotos von langen Warteschlangen vor den Tankstellen. Und es eben nicht nur in Moskau, in der Hauptstadt, wo eigentlich das Leben ja lange Zeit viel einfacher war und immer noch ist als in der Provinz, sondern aus allen möglichen Regionen. Und Putin kann das nicht mehr verschweigen. Aber wichtig ist, was er gesagt hat jetzt am Wochenende, das war Schadensbegrenzung. Er hat versucht, immer noch die Probleme runterzuspielen. Er hat gesagt, das Defizit an Kraftstoff sei nicht kritisch. Es habe vor allen Dingen keine Auswirkungen auf die Front. Und er hat auch versprochen, Abhilfe zu schaffen. Wie, da ist er allerdings nicht so sehr konkret geworden. Und besonders was die Versorgung der besetzten Halbinsel Krim angeht, wo die Lage ja nochmal besonders schlimm ist. Da hat er zwar gesagt, naja, wir werden die Krim über den See und den Landweg versorgen, aber wie das gehen soll, das hat er nicht gesagt.
Okay, also lange Schlangen an den Tankstellen gibt's, ist uns ja in anderen Ländern auch nicht ganz unbekannt. Vielleicht können wir da noch einen Ticken reingehen, wie sich das bemerkbar macht, in welcher Form und wen das am meisten betrifft. Also betrifft das zum Beispiel in allererster Linie die Armee an der Front oder in allererster Linie das Alltagsleben der Menschen in Russland? Was bekommst du damit?
Es betrifft das Alltagsleben. Es gibt Beschränkungen, wie viel man tanken darf. Tanken in Kanister ist verboten. Es gibt an ganz vielen Tankstellen dann nicht alle Kraftstofftypen, sondern eben oft nur einen Teil. So, das sind die Privatverbraucher. Aber inzwischen gibt es Meldungen, dass sich das auch auf den Fernverkehr auswirkt, dass die Fernfahrer zum Beispiel ihre Gebühren, die Preise sehr stark erhöht haben, dass auch der Lkw-Verkehr von Russland nach China eingeschränkt wurde. Das berichtet die russische Zeitung Kommersant, eben weil zu viel Zeit drauf geht beim Warten auf Tankfüllungen. Und was du angesprochen hast mit dem Militär, da behauptet eben Putin, dass sich die Treibstoffknappheit überhaupt nicht auswirke auf das Frontgeschehen. Das ist sicherlich anders. Da gibt es eben Analysen von Menschen, die offen zugängliche Internetdaten auswirken. Die russische Armee kommt an vielen Stellen der Front seit langem nicht mehr voran. muss an einigen Stellen auch zurückweichen. Inwieweit dafür jetzt gerade die Treibstoffknappheit verantwortlich ist, das können wir nicht sagen. Mhm. Dazu gibt es keine Daten. Es gibt auch andere Faktoren, zum Beispiel, dass es immer mehr Tote und Verletzte gibt auf russischer Seite und auch Probleme mit dem Internet, seit Starlink abgeschaltet ist auf russischer Seite. Also da gibt es unterschiedliche Faktoren. Ich tue mich ein bisschen schwer, da zu quantifizieren, welchen Anteil da jetzt die Treibstoffknappheit hat.
Aber was würdest du sagen, ist für Putin gefährlicher, wenn sich das auf seine Armee auswirkt oder ein potenzieller Unmut in der Bevölkerung?
Also Putin ist im Kopf absolut an der Front. Dem ist der Wohlstand der Bevölkerung und das Wohlbefinden egal, auch wenn er sagt, es gehe darum. Aber das ist deutlich geworden bei diesem, ja, man kann es eigentlich nicht Interview nennen, eine knapp halbstündige Fernsehsendung, die läuft immer am Sonntagabend. Kreml, Moskau, Putin mit dem Hofberichterstatter Pavel Zarubin. Da hat Putin gestern ungefähr, knapp 10 Minuten über die Treibstoffprobleme geredet und dann aber 20 Minuten den Frontverlauf referiert. Er ist da sehr ins Detail gegangen, hat Namen von Orten genannt und wo da genau wie viel Kilometer die russische Armee entfernt sei. Und da hat man gemerkt, er ist einfach komplett in diesem Krieg oder wie er es nennt, eben Spezialoperation. Und das zeigt sich ja auch daran, Putin hat auch erzählt gestern, es habe ein Angebot Selenskys gegeben, mal wieder übrigens. Man muss ja sagen, dass Selenskyj, dass die ukrainische Seite seit langem einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand anbietet. Selenskyj habe jetzt angeboten, auf weitreichende Schläge gegenseitige zu verzichten. Auch das übrigens nicht zum ersten Mal. Und Putin hat das abgelehnt mit der Begründung, die russischen Schläge, die weitreichenden, seien effektiver als die ukrainischen. Die würden auch mehr Schaden anrichten. Das heißt aber umgekehrt auch, dass Putin eben bereit ist, die ukrainischen Schläge auf die Energieinfrastruktur hinzunehmen, auch zulasten der eigenen Bevölkerung.
Aber auch wenn er da vielleicht im Kopf mehr an der Front ist als beim eigenen Volk, du hast ja auch gute Kontakte nach Russland. Was nimmst du da so wahr? Also kippt da die Stimmung in einer bestimmten Form, dass die Menschen den Ukraine-Krieg und auch die russische Regierung dafür verantwortlich machen? Und könnte da sowas passieren, was Putin gefährlich werden kann? Oder hat er das Volk durch, weiß ich nicht, Propaganda und Unterdrückung einfach gut im Griff?
Er versucht es weiter. Die Unzufriedenheit, die steigt schon. Die Leute sind natürlich zornig und wütend, wenn sie da in den Warteschlangen stehen. Aber es ist eben ganz entscheidend, gegen wen sich diese Wut richtet. Und Putin nutzt nach wie vor, das hat man auch jetzt am Wochenende gemerkt, die Propaganda, um eben dem Volk zu vermitteln, absolut nicht er sei verantwortlich für diese Misere, sondern das sei die Ukraine oder das sei ein äußerer Feind. Er hat auch wieder gesagt, die Ukraine würde mit weitreichenden Waffen des Westens angreifen, Russland. Das stimmt ja auch nicht, sondern es sind im Wesentlichen selbstentwickelte Waffen der Ukraine. Aber damit macht Putin eben diesen Feind, den äußeren Feind, größer, versucht so ein bisschen zu rechtfertigen, weswegen Russland damit gerade nicht so gut zurechtkommt, wie er das gerne möchte und weswegen Russland echte Probleme hat. Und das Ganze ist darauf gerichtet, dass eben die Bevölkerung, ja, wenn sie schon unzufrieden ist, aber nicht Putin da verantwortlich macht. Und das funktioniert auch weiterhin ziemlich gut, denn die Mehrheit der Bevölkerung möchte zwar einen Waffenstillstand am liebsten, aber zu russischen Bedingungen. Hm. Wenn zum Beispiel gefragt wird, das sind Zahlen des Levada-Zentrums, wenn gefragt wird, wäre das okay, wenn die russische Armee sich zurückzieht, dann sagt die ganz überwiegende Mehrheit nein. Und das ist natürlich auch bestätigend für den Kriegskurs, den Putin fährt.
Spannend. Was ich erstaunlich fand jetzt bei diesen Meldungen oder was mir noch nicht so ganz einleuchtet, Russland exportiert ja auch einfach in riesigem Umfang Öl und Gas. Wenn es da jetzt so einen Mangel im Inland kommt, die haben doch eigentlich das Zigfach von dem, was sie selber brauchen, oder? Also da würde man doch vielleicht sagen, ja gut, wir schrauben die Exporte ein bisschen runter und dann haben wir wieder genug. Könnten die das nicht easy in den Griff kriegen?
Ja, ohne dass ich jetzt die detaillierten Zahlen alle kenne, kann ich aber sagen, also Russland exportiert vor allem Rohöl und Gas. Und das, was jetzt knapp ist, das ist ja Benzin. Also der Engpass sind die Raffinerien. Und deswegen gehen die Ukrainer ja auch ganz gezielt gegen Raffinerien vor. Russland exportiert auch Diesel, denkt aber jetzt über ein Exportverbot für Diesel nach. Benzin hat Russland tatsächlich auch schon seit längerem zum Beispiel aus Belarus importiert. Das heißt, so einfach tatsächlich zu überlegen, Russland ist ein rohstoffreiches Land, benutzen wir es doch einfach selber, was wir da haben, das funktioniert nicht.
Zeigt ja alles, dass die Strategie der Ukraine, kritische Infrastruktur, diese Raffinerien in Russland zu zerstören, relativ erfolgreich ist aus deren Perspektive. Siehst du, dass da noch viel Luft nach oben ist, jetzt aus Sicht der Ukraine, um diesen Druck weiter ganz stark zu erhöhen?
Zumindest hat Selenskyj so etwas angekündigt. Er hat ja vor wenigen Tagen von einer 40-tägigen Operation mit dem Ziel, Russland zum Einlenken zu bewegen, gesprochen. Ist nicht so richtig klar, was er damit meinte. Aber man kann vermuten, dass er eben gerade die Schläge gegen Energieinfrastruktur und auch gegen Munitionslager und Waffenfabriken auf der Krim vor allen Dingen, aber auch in Russland selbst meint. Und man muss damit rechnen, dass sich die ukrainischen Angriffe noch intensivieren. Das hängt auch damit zusammen, dass Donald Trump zurzeit mal wieder etwas mehr auf der Seite der Ukrainer zu stehen scheint und möglicherweise auch Selenskyj grünes Licht gegeben hat für intensivere, weitreichende Angriffe auf Ziele in Russland. Und die Ukraine ist eben der festen Überzeugung, dass es jetzt ein Fenster gibt, in dem man tatsächlich so viel Druck ausüben und noch steigern könnte auf Russland, dass es tatsächlich eine Chance gibt, dass Putin sich an den Verhandlungstisch bewegt, nach dem Motto, wenn nicht jetzt, dann ist es später wahrscheinlich zu spät.
Und hältst du das für realistisch? Weil du hast ja gerade geschildert, was Putin da in seinem Interview gesagt hat. Das klang ja eher nach dem Gegenteil.
Ja, genau, leider. Also er hat eben insbesondere diese Formulierung, die er nennt, über die eigenen Angriffe, die seien viel kräftiger, würden dem Feind viel empfindlicher zusetzen, seien zerstörerischer. Heute gab es wieder mehrere Tote in der Ukraine nach russischen Anschlägen und Raketenangriffen. Das deutet einfach darauf, dass Putin diesen Terror gegen die Bevölkerung weiterführen will und dass er weiterhin davon überzeugt ist, dass er seine Kriegsziele mit Gewalt erreichen kann.
Nun ist Putin ja nicht der einzige Mensch in Russland. Es gab jetzt gerade diesen Kongress der Regierungspartei Einiges Russland. Was bekommt man da zwischen den Zeilen mit? Vielleicht an Nervosität, vielleicht an kritischen Stimmen gegen Putin, weil die haben ja auch alle was zu verlieren.
Die haben was zu verlieren, aber es gab ein ganz gegenteiliges Ergebnis. Man setzt nämlich voll auf Putin. Also die Partei Einiges Russland, muss man dazu wissen, die ist sehr unbeliebt in der Bevölkerung. Laut offiziellen Umfrageinstituten ist die Zustimmung jetzt bei 35%. Vor einem Jahr war sie noch bei 47%. Und da setzt man jetzt tatsächlich auf Einiges Russland als Präsidentenpartei und am Wochenende jetzt wurden auch die Listenplätze besetzt. Da sind Putin-Vertraute wie eben Außenminister Lavrov oder Sergei Sabjanin, das ist der Bürgermeister von Moskau, ein Technokrat. Also zwei absolut Putin-treue Menschen sind auf den vordersten Plätzen. Auch auf den weiteren folgen Menschen, die absolut loyal zu Putin stehen.
Gesine, ganz vielen Dank für deine Einschätzung und Schilderung.
Sehr gern.
Auch wenn es dieses Wochenende wahrscheinlich überall nur ein Thema gab, nämlich wie absurd heiß es ist, haben wir heute mal thematisch hitzefrei gemacht in diesem Podcast. Aber hört gern in die Folgen von letzter Woche rein. Da haben wir uns mit den gesundheitlichen Folgen der Hitze beschäftigt und auch mit Hitzeanpassung. Also warum unsere Städte, Schulen, Krankenhäuser und so weiter so schlecht auf Hitze ausgelegt sind und warum die Politik, anders als in anderen Ländern, das Problem nicht angeht. Für heute machen wir Schluss. Das war der Tag am 29. Juni. Fanny Buschert war in der Redaktion. Ich bin Josephine Schulz. Der Tag @deutschlandfunk.de ist die Adresse für Feedback. Macht's gut. Tschüss.